bin schon uralt, 65, bin aber extra für euch gekommen und für die Leute, die morgen kommen. Ich habe Familie, habe 5 Kinder, habe 3 Enkel und werde bald aufhören mit Arbeiten. Ja, 1. Juli werde ich die Beine hochlegen und nichts mehr tun. Genau. In meinem ersten Beruf war ich Polizeibeamter. Das war eine tolle Sache. Wenn ich das so machte, da sind die Leute stehen geblieben. Wenn ich dann mich drehte und so machte, dann sind die gefahren. Und so, wow, das war ein tolles Gefühl. Genau. Und da habe ich gelernt, was es heißt, eine Uniform anzuhaben. Das hat mir nachher geholfen, auch ein Bewusstsein zu haben, wenn ich mit Jesus gehe. Da habe ich eben auch Autorität. Genau. Wolltest du noch was wissen von mir?
Was hat dich bewegt, dann den anderen Weg zu gehen und mit der Polizeikarriere aufzuhören?
Ich wollte eigentlich das Wichtigste.
Ich bin
Zwei.
Drei.
Ihr könnt bis drei zählen. Ich wollte das Wichtigste tun und meine Kraft dafür einsetzen, nämlich den Leuten zu erzählen, was sie mit Jesus haben. Und darum habe ich gewechselt.
Dankeschön. Ich möchte noch kurz beten. Danke, Papa, dass wir hier sein können. Danke, dass Ralf Mühe da ist, dass er sich die Zeit für uns heute Abend nimmt und uns mehr zu dem Thema leidenschaftlicher Jesus erzählen will. Schenk uns offene Herzen, dass die Worte, die er uns zu uns spricht, Einlass finden und uns berühren. Amen. Wir singen jetzt noch ein paar Lieder.
Ja, und Schubzi sind wir schon bei 79. Also Nummer 79. Wo die Sonne aufgeht.
Thank you.
146. Ja. Fast geschafft. Kennt es jemand überhaupt?
Nein.
Kennt das? Also zwei, drei, habe ich gehört. Ja, die wollen jetzt auch.
Gut. Okay, schaut euch mal die Leute an hier. Da ist Push dahinter, da ist Leidenschaft. Habt ihr denn auch eine Leidenschaft? Wer von euch brennt für irgendwas richtig stark? Du hast dich vorhin schon mit angerichtet. Hast du eine Leidenschaft? Etwas, was du kannst, wenn du das gern machst?
Boah, der Gruppe reden.
Nee. Wer von euch hat eine Leidenschaft? Fußball? Tischtennis? Tennis? Ja? Jo.
Laufen,
das haben wir gehört. Ja. Was läufst du denn?
Langlauf?
Ja, und Schirm.
Ja, ohne Schirm.
Bitte?
Langlauf ohne Schirm.
Ach, ohne Schirm, ja. Marathon? Halb? Viertel?
Ja, Viertel.
Okay. Ja. Und? Hat noch jemand eine Leidenschaft von euch? Musik? Ja. Ja. Meine Leidenschaft ist es zu fotografieren. Wenn ich fotografiere, vergesse ich alles. Ich finde, man kann so schön, ja, Dinge einfangen damit. Diese Leute haben Leidenschaft, da sind Emotionen dahinter und sie sind sich eins in ihrem Ziel. Vermutlich, weil sie ein und dieselbe, ein und derselben Verein haben. Ich stelle mich mal weiter zurück, ne, damit ihr auch was sieht. Genau, auch hier Leidenschaft. Der rote Ferrari und die Rennfahrer und so. Ich glaube, dass viele Sport so mögen, weil da eben noch Emotionen sind, weil Leidenschaft ist, weil es Tränen gibt und Ärger und was auch immer. Und ich so eintönig wie das Leben im Alltag. Und es gibt Leute, die haben Leidenschaft für Jesus. Und dazu gehöre ich auch dazu. Leidenschaft für ihn. Er ist meine Mitte und er ist mein Ziel, weil ich ihm so viel verdanke. Und davon will ich euch ein wenig erzählen. Religion kann eine furchtbar langweilige Sache sein, wenn man nur über Dinge etwas lernt, was man muss und nicht darf oder was auch immer. Aber Glaube ist eine Sache der Beziehung und das verändert die Situation. Da ist Leidenschaft da statt Langeweile. Zur Leidenschaft gehört, sich einer Person oder Sache ganz zu verschreiben, zu sagen, dafür nutze ich meine Ferien, dazu nutze ich meine Zeit und meine Kraft, da investiere ich gerne hinein. Und leidenschaftliche Menschen leben meist mit großer Klarheit, sie wissen genau, was sie wollen und verfolgen ihre Ziele mit aller ihrer Kraft. Sie sind auch meistens sehr ansteckend für andere, weil sie Ideen haben und weil sie mitreißend sind. Leidenschaftliche Menschen können im Leben anderer etwas bewirken. Sie sind meist inspirierend. Sie sagen, komm, wir treffen uns und machen eben Dinge gemeinsam. Leidenschaft statt Langeweile. Das ist etwas anderes als selbstzufrieden und satt und voller Langeweile rumzuhängen und nicht zu wissen, was man tun soll. Als ich 16 war, war ich auf der Suche nach etwas, was mein Leben ausfüllen kann. Und ich habe gedacht, ich brauche nur Geld und muss Dinge kaufen. Dann habe ich mir Dinge gekauft und sie waren nur so lange interessant, wie sie neu waren. Dann habe ich mich daran gewöhnt und habe das Neue wieder gesucht und gemerkt, das ist es nicht, was ich anstrebe. Leidenschaft für Jesus haben die Jünger von Jesus erlebt, die nach Ostern völlig frustriert zu ihrem Ort liefen und ihre Hoffnungen begraben hatten, dass mit Jesus ihr Leben völlig anders würde. Sie haben darum gemosert oder geschwiegen, wie auch immer. Und dann hatte sich ja Jesus dazu gesellt, als er auferstanden ist. Damit haben sie überhaupt nicht gerechnet. Und haben nur gespürt, da bewegt sich was in meinem Herzen. Da ist etwas, was mich anrührt. Herz. Wenn das Herz mal berührt wird, bei einem Menschen, der dich sehr mag, ne, da sitzen wir nicht gelangweilt, da geht was ab in uns. Und genau das haben die für sich erlebt, eine Leidenschaft. Und es gehörte zur größten Entdeckung meines Lebens, wahrzunehmen, dass es eine völlig andere Dimension der Wirklichkeit gibt. Dass es hinter der sichtbaren Welt eine Welt gibt, in der Gott uns nah ist, der uns umgibt und der durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Begriffen habe ich das noch lange nicht, aber erlebt. Ich merkte auch, wie mein Herz brannte. Und ich dachte, hoffentlich vergeht das nie, das schöne Gefühl. Aber es war mehr als ein schönes Gefühl. Es war ein völlig neuer Lebensabschnitt. Es war für mich grandios zu entdecken, dass es einen Gott gibt. meine Eltern und meine Geschwister, aber meine Eltern, die haben nie über Gott gesprochen. Wenn, dann Herrgott, das klang nicht zur Form, aber sie wussten nichts über ihn und ich eben auch nicht. In der Religion habe ich nicht aufgepasst, also ich wusste gar nichts. Und dann habe ich eine junge Frau kennengelernt, die hatte so einen Flyer in der Hand und hat mich eingeladen. Ich nahm das Ding, na, das war ein bisschen kleiner, so groß wie das hier, und wusste, da musst du hin. Genau da musst du hin. Auf dem Flyer stand, gibt es Gott, wie kann man mit Gott in Verbindung treten und so. Und dann wusste ich, die Leute reden über Themen, die in meiner Familie nicht vorkommen. Und ich weiß noch, wie heute, und das ist manchen Tag her, dass ich beim Mittagessen saß, ich bin später aus der Schule gekommen und immer auf diesen Flyer schaute. Da habe ich auch einen Flyer in der Hand. Andreas, was bedeutet das Ding? Hat das irgendwas mit den Leuten hier zu tun?
Noch nicht.
Noch nicht? Noch nicht? Aber wann? Im März?
10. März.
10. März. Jesus House.
Ich hab dir was Spanisch erzählt.
Bitte?
Ich hab dir was Spanisch erzählt. Es hat was mit den Leuten zu tun.
Ja, okay.
Bereit zu kommen mit vor.
Ja, genau. Am 10. März ist Jesus House. Ja? Und das ist eine Möglichkeit für euch, auch mit Jesus in Verbindung zu kommen und zu hören und zu erleben, was das bedeutet. Für mich bedeutet es, ein völlig neues Leben anfangen zu können. Und ich hatte Freude daran. Wisst ihr, was mich mein Lebtag schon als Kind bewegt hat? Das war, wieso lebe ich überhaupt? Meine Eltern haben ja manchmal anderen erzählt, dass meine Zwillingsschwester und ich ein Unfall auf der Couch waren. Ich wusste nicht genau, wovon sie reden, aber Unfall wusste ich. Und dann dachte ich, ist das reiner Zufall, dass ich lebe? Was habe ich aber auch für ein Schwein, dass ich lebe? Und was ist eigentlich, wenn ich sterbe? Und diese Fragen, da hat nie eine Antwort gegeben. Nie. Und eben durch diesen Flyer bin ich in eine Gemeinde gekommen, wo sie eben darüber gesprochen haben. Und ich habe erkannt, dass ich mit Jesus Anteil habe an seiner Auferstehung. Ich habe erkannt, dass seine Auferstehung etwas mit mir zu tun hat, denn er will mich mitnehmen in diese neue Welt Gottes. Das hat mein Leben ganz umgekrempelt. Mein erster christlicher Freund war ein 84 Jahre alter Mann. Und dann habe ich ganz ungeniert gefragt, weil ich natürlicherweise davon ausging, der stirbt eher als ich. Wie geht es dir eigentlich damit? Weil ich dachte mir, 84, der muss doch mit so einer Miene rumlaufen, weil er sich sagt, ich lebe wahrscheinlich nicht mehr lange. Och, Rolf, sagt er, wenn du in der Zeitung liest, dass ich gestorben bin, sei nicht traurig, es geht mir besser als je zuvor, besser als je auf dieser Erde. Hey, das war genau das, was ich hören wollte. Was passiert denn, wenn wir sterben? Das hat mich schon damals gegraust und da war ein alter Mann, der keine Angst hatte, das hat Leidenschaft geweckt. Da wusste ich, diese Leute haben einen inneren Halt, den ich bisher nicht hatte. Und ich habe ihn eben entdeckt durch den Glauben. Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Die wird schon in uns wirksam, schon vor dem Tod. Weil er der Auferstandene ist, kann er uns zur Seite stehen. Wir können zu ihm beten. Wir können ihn um Hilfe bitten, um Weisheit. Wenn wir ganz unten sind, diese Woche war für mich absoluter Stress. Und dann habe ich das oft mit Jesus geteilt. Auch mit meiner Frau. Aber es ist doch gut, da ist doch einer außerhalb, der hat alle Macht der Welt. Der ist nicht von hier, sondern von außerhalb, aus dem Reich des Himmels. Er hat alle Möglichkeiten und das ist so gut. Da hat mein Leben das Mittelmaß verloren und eine innere Ergriffenheit bekommen und die hat bis heute nicht abgenommen. Ich kann mich an dieses Herrliche nicht gewöhnen. Leidenschaft, da steckt das Wort Leiden darin, denn wer Leidenschaft hat, der geht natürlich auch mit Jesus den Weg, den er gegangen ist. Paulus schreibt an die Christen in Philippi: Ich möchte in Erkennung und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Ich habe mir in meiner Bibel nur das rot angestrichen, was ich da vorne auf rot geschrieben habe, weil auf Leiden habe ich überhaupt keinen Schmatz mehr, das will ich nicht. Aber ich habe gemerkt, es geht nicht ohne Leiden. Als ich ein frommer Mensch wurde, habe ich angefangen zu beten, habe ich angefangen die Bibel zu lesen, ich habe mir überhaupt eine Bibel gekauft und meine Eltern waren völlig geschockt. Was? Der liest eine Bibel? Und so, die musste wieder aus dem Regal. Die waren völlig dagegen, dass ich fromm werde und beim Essen bete. Sie haben das als Kritik an ihrem Leben verstanden. Und meine Eltern haben mich richtig bekämpft. Da habe ich zum ersten Mal gelitten. Mein Vater hat mir verboten zu beten, die Bibel zu lesen und überhaupt was Frommes, überhaupt weiter zu sagen, dass dann habe ich schon erfahren, okay, das ist Leiden mit ihm. Das passiert später immer wieder, auch mal auch bei der Polizei in der Kaserne. Da haben die ja schon mal ausprobiert, wie weit können wir gehen. Bei ihm, Spott oder Schikane, war da schon mal dran. Und später, als ich dann den Beruf machte, den ich jetzt mache, stand ich öfter auch mal auf der Straße mit Bibelbus, mit der Ausstellung, und da gab es auch Leute, die uns gehasst haben, weil sie etwas gegen den Glauben haben, uns böse Dinge sagten. Da sagte ich: Herr, sie meinen dich, aber sie haben mich getroffen. Und so, ja, das gehört auch dazu. Es hat bei einem Mann namens Meister Eckhart gesagt, den kennt ihr nicht, der hat schon im Mittelalter gelebt: Leiden wollen kommt von Liebe, nicht leiden wollen kommt von mangelnder Liebe. Wenn wir einen Menschen wirklich lieben, sind wir bereit, mit ihm zu leiden. Dann gehen wir den Weg, den er mitgeht, dann stellen wir uns mit unter seine Last und so. Das ist Liebe. Liebe nimmt Anteil am anderen und am Leid des anderen. Wenn uns einer egal ist, sagen wir, dass wir gucken, wie er zurechtkommt. Aber Leiden nimmt Anteil. Jesus nimmt an unserem Leiden Anteil und wir an ihnen. Christsein bedeutet also, eine Verbindung mit ihm einzugehen, die eine ganz tiefe Lebensgemeinschaft darstellt. Aber als Christen sind wir beschenkt, weil er in uns lebt. Christ, also wenn wir uns für Christus entscheiden, nimmt er Raum in uns. Nicht körperlich, dass man aufschneiden kann und sagen, ich will mal Jesus suchen, sondern er prägt uns. Sein Geist ist in uns, die Lebensart und so. Wir begreifen in der Gemeinschaft mit ihm, begreifen wir, wie Gott uns beschenkt. Hier liegt die Chance, zu entdecken, was es heißt, mit Gott zu leben. Für mich ist es immer wieder ein Geschenk zu entdecken, er ist da, er sorgt für mich, er ist da, wenn es mir gut geht, er ist da, wenn es mir schlecht geht. Wir haben, als wir aus unseren Berufen ausstiegen, meine Frau und ich, haben wir noch eine Ausbildung gemacht und hatten damals überhaupt kein Geld mehr. Wir haben, als ich meinen Beruf dann anfing, wir lebten mit Campingstühlen in der Küche, haben Gasbrenner gehabt und so. Wir hatten nichts an Möbeln. Das sagten wir auch dem Herrn. Wir sagten: Ja, da sitzen wir, haben gar nichts. Und das Tolle war, Leute kamen, die haben bei mir gerufen, kamen vorbei und fragten, ob wir noch Möbel brauchten. Eine alte Diakonisse zum Beispiel, die kam vorbei: Braucht ihr noch Wohnzimmermöbel? Ich sagte: Kommen Sie mal mit. Ich habe sie ins Wohnzimmer geführt und dort hatten ihre Worte so leer, war das. Dann wusste sie, die brauchen die. Und Dann haben wir Möbel geerbt. Eichenmöbel, handgemacht, Jugendstil. Das wird euch nichts sagen, aber richtig wertvoll und richtig schwer. Da reißen sich die Leute darum, das zu kriegen. Und wir haben es geschenkt bekommen. Und da kam jemand mit einem Teppich, ein anderer mit Möbeln, mit Sitzmöbeln, ein anderer mit Vorhängen. Und alles passte, auch farblich. Ne? Und dann merkte ich, jupp, das ist Gott, der hat Geschmack, ne? Das passt. Und so. Und auf diese Weise zu erleben, wie Gott für uns sorgt, hat es immer und immer wieder getan. Wir haben das in Krankheit erlebt, wir haben es in Schwierigkeiten erlebt. Er sorgt für uns. Das haben auch andere erlebt. Das könnte ja jemand sagen, ach ja, der vielleicht. Nein, andere auch. Schaut den euch mal an, der hatte früher mal mehr Haare, war schlanker. Der hat nämlich über Tage in einer Astgabel vom Baum gesessen mit einer Knarre und hat Juden abgeschossen. Das war ein Terrorist bei der PLO und er hatte einen riesen Hass auf Juden. Und jeder Jude, den er abgeschossen hat, war für ihn ein innerer Freudentanz. Und dieser Mann hat zu Jesus gefunden. Und dieser Mann, dieser Terrorist, er war auch der Pfarrer von Arafat und also ein richtiger Haudegen. Dieser Mann hat zu Christus gefunden. Durch einen Christen, der in einem Restaurant sitzte, wo Tasse A den Tisch deckte. Dieser Mann sagte einfach nur, Dankeschön, mehr nicht. Tasse A dachte, wofür bedankt er sich, das mache ich doch, damit ich Geld bekomme. Und dann sind die ins Gespräch gekommen. Freundlichkeit kann ein Türöffner sein. Sie haben sich befreundet und dieser Freund sagte, das, alles, was du brauchst, ist dieser Jude, Jesus, dann wird dein Leben anders. Der ging natürlich an die Decke, er war einer, der Juden abknallte, nicht Juden annahm. Und dieser Tasse Ader hat Jesus angenommen. Und dieser Tasse Ader ist heute ein Mann, der in Israel unter den Palästinensern arbeitet und Kinder aufnimmt, deren Väter sich in die Luft gesprengt haben. Einer, der Friedensarbeit macht, weil er Frieden im Herzen hat. Oder hier, Song Ok Lee, eine Nordkoreanerin, eine stramme Kommunistin, ist eingesperrt worden in ein Arbeitslager und hat dort ganz merkwürdige Menschen getroffen. Christen, die von nichts und niemand Angst hatten. Sie beteten, obwohl es verboten war. Sie glaubten an Gott, obwohl sie wussten, dass sie das Leben kosten. Und sie hat gesehen, wie einige dieser Christen auf furchtbare Weise umgebracht wurden. Und sie hat gesehen, dass sie ohne Angst in den Tod gingen. Sie hat gesehen, wie standhaft die waren. Und sie sagte, irgendwas haben die, was ich nicht habe. Und ist dann auch Christin geworden, später, als sie aus dem Lager kam. Das hat sie nie wieder losgelassen. Menschen, die in den furchtbarsten Verhältnissen, ja, in der Hölle praktisch Frieden hatten und eine Ruhe ausstrahlten, nach der sie ihr Leben lang gesucht hatten. Leidenschaft für Jesus macht sich vielleicht nicht mit Dralala bemerkbar, aber mit einer inneren Haltung der Ruhe. Und dann diese, eine Kollegin von mir, die aus Ruanda kommt, diese Frau lebt in einem Land, in dem von heute auf morgen die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, Hutsi und Tutsi, das sind zwei Ethnien in Ruanda, übereinander herfielen und sich töteten. Ihr Mann wurde getötet, ihre Familie wurde getötet, sie allein überlebte und sie ist Christin. Und sie hat die Kinder, die Waisen wurden, weil die Eltern alle niedergemetzelt wurden mit der Machete und sonst, hat sie aufgenommen. Und dann stand sie vor der Frage, nehme ich auch Kinder von der Gruppe auf, die meine Familie auf dem Gewissen hatten? Es war ein langer Kampf, es ist ihr nicht leicht gefallen. Und sie hat diese Kinder aufgenommen. Leidenschaft für Jesus. Hat tief setzenden Hass überwunden und hat dieser Frau eine Liebe gegeben, die sie nie von sich aus hätte entwickeln können. Das sind Menschen, die mich überzeugen. Das sind Menschen, wo ich sehe, jawohl, das, es kostet sie der Glaube etwas und sie stehen stramm dahinter und hören nicht auf zu glauben. Wie war das denn damals bei den ersten Christen? Wir haben einige Dokumente, da schreibt zum Beispiel ein Tertullian, zitiert ein Tertullian, die Stadt, schreibt man, sei von uns in Besitz genommen, auf dem Land, auf den Dörfern, in den Wohnblocks gebe es Christen, denn überträgt jeden Geschlechts, Alters und Standes und sogar Ranges zu unserem Namen, betrauert man wie ein Unglück. Gestern sind sie erschienen und schon haben sie alles, was euer ist, überflutet. Städte und Inseln, Garnisonen, Gemeinden, Ortschaften, ja, Heerlager, Stadtbezirke, Dekurien, Palast, Senat und Forum. Sind ein paar Fremdworte dabei, da sagte, ja, wir gehören zu der Gruppe, die zu denen Leute aus allen Schichten kommen, die Großen und die Kleinen, Sklaven und Reiche, alle. Wir waren heute eine Minderheit und schon sind wir überall. Überall, wo in Garnisonen, auf Inseln, in Städten, in Ortschaften und Palast und überall Christen. Die haben sich explosionsartig ausgebreitet, so wie dieser Virus, dieser Coronavirus. Nur, dass sie nicht getötet haben, sondern Menschen Hoffnung gegeben haben. Ein ansteckender Glaube. Und Tertullian zitiert nur die Leute, die dagegen waren. Die sind ja auch ordentlich verfolgt worden. Hier ist das Kolosseum, da hat man die Christen auf die Christen Raubtiere gejagt oder mit als Gladiatoren verdrängt und so. Das war nicht einfach. Aber diese Menschen wussten, warum sie das tun. Leidenschaft für Jesus. Das ist ein Graffito. Graffiti ist nur die Mehrzahl. Ein Graffito, dort, wo die Soldaten in Garnisonen lagen, auf dem Forum Romanum, und da, auf diesem gekreuzigten Esel steht mit krakeliger Schrift Alexamenos, betet seinen Gott an. Ah, dachte ich, hatte ich das gesagt. Genau wie bei mir, bei der Polizei, ne? Die haben sich lustig gemacht über einen, der Christ war. Weil wir haben so keinen Esel gekreuzigt aufgemalt, wir haben so eine aus Papier eine nackte Frau ins Bett gelegt und so. Ne? Wollten mal wissen, wie ich reagiere oder andere Dinge. Genau. Da gab es einen Satiriker, Lucian, der schrieb um das Jahr 170, diese armen Leute haben sich in den Kopf gesetzt, dass sie mit Leib und Seele unsterblich werden und in alle Ewigkeit leben würden. Von daher kommt es dann, dass sie den Tod verachten. Das haben sie sich nicht in den Tod gesetzt. Das war eine innere Gewissheit bei diesen Leuten. Weil Jesus auferstanden ist, wussten sie, wir werden auch auferstehen. Und das ist auch das, was mich und uns hält, den wir glauben, weil Jesus auferstanden ist, weil wir ihn als einen Auferstandenen auch erleben können in unserem Leben. Jesus ist da und Jesus führt und er leitet und er gibt Kraft. Und das ist schon großartig zu erleben. Leidenschaft für Jesus. Es gab einen Mann namens Cicero, der hat einen Mann verteidigt aus der Regierung, der sollte gekreuzigt werden. Und Cicero machte klar, Kreuzigung. Leute, das geht überhaupt nicht. Er sagte, wenn schon der Tod angedroht wird, dann wollen wir Römer in Freiheit sterben. Aber nicht nur das Wort Kreuz. Das soll ja noch nicht mal erwähnen und sei aus dem Leib und Leben der römischen Bürger verbannt und auch aus ihren Gedanken, Augen und Ohren. Er sagte, das ist doch für uns Römer gar nicht würdig. Wenn der Tod, dann ehrenhaft, aber nicht solch ein. Gekreuzigt
wurden nach dieser Verteidigungsrede von Cicero nur Sklaven, Schwerverbrecher und Aufrührer, also Terroristen, die gegen Rom kämpften, aber keine ehrbaren Bürger. Und da kommen Leute daher, die sagen, wir glauben an den Gekreuzigten. Die machten sich doch lächerlich mit dieser, Aussage. Die machten sich lächerlich. Aber ihr Leben war nicht lächerlich. Die haben aufgehört zu lügen, zu betrügen, zu stehlen und all diese Dinge, die das Leben eines Menschen ausmacht. Die waren bereit sogar für ihn in den Tod zu gehen. Leidenschaft. Jesus liebt dich. Absolut. Es gibt kein Wenn und Aber. Er liebt dich absolut, so wie du bist, mit Dreck und Speck. Er liebt nicht das, was an dir nicht in Ordnung ist, aber er liebt dich. Und darum ist er ans Kreuz gegangen. Weil seine Leidenschaft für dich so groß war, hat er das erduldet, dass sie ihn gefoltert haben, die ganze Nacht, sich lustig gemacht haben, dass sie ihm Nägel durch die Hände und Füße trieben, weil er an dich gedacht hat, weil er dich und mich liebt. Menschen, die Jesus begegnet sind, wissen, er nimmt uns absolut an. Mehr noch als jede Mutter es kann oder Vater, ohne Vorbehalte. Und das ist es. Wenn du Liebe willst, wenn du angenommen sein möchtest, bei Jesus findest du das. Weiter Cicero, wenn es schon ein Verbrechen ist, einen römischen Bürger zu fesseln und noch ein schlimmeres Verbrechen, ihn zu schlagen und es, wenn es fast an Landesverrat grenzt, ihn zu töten, was bleibt mir da noch über den Tod am Kreuz zu sagen? So etwas Schändliches entzieht sich jeder Beschreibung, weil es keine Beschreibung dafür gibt. Er hat an den Stolz der Römer appelliert und diese Leute kommen und sagen, wir glauben an einen Gekreuzigten und der ist unser Gott. Das passte überhaupt nicht in diese Kultur hinein. Christsein ist auch heute nicht das, was die Leute suchen. Aber Christsein ist die Antwort auf die Fragen unseres Lebens. Es ist die Antwort auf die Frage, wer liebt mich? Ohne jeglichen Abstrich. Das macht die Leidenschaft aus, für die es sich lohnt, zu sterben. Die Leidenschaft von Jesus, ein Mann namens Seneca, beschreibt den Kreuzestod. Er stirbt Glied und Glied und taucht tropfenweise seine Seele aus. Der konnte noch nicht mal eine Mücke aus dem Gesicht wischen. Er konnte gar nichts. Die Gelenke haben sich voneinander gelöst. Das Blut zackte ab. Er hatte Atembeschwerde, er hatte Depressionen, er hatte Kreislaufversagen. Stützte sich ab mit den Füßen, dann ging es wieder ein bisschen. Aber die haben ihm ja dann noch die Beine zerschlagen, also gebrochen, damit sie sich nicht mehr abstützen können. Es war ein qualvoller Tod. Jesus hätte gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist fertig. Bis dahin noch nicht weiter und hätte absteigen können vom Kreuz. Er hätte die Macht gehabt. Aber seine Leidenschaft für dich, seine Liebe für uns war so groß, dass er es bis zum Ende durchgehalten hat. Oder ein jüdischer Historiker, der schreibt, die erbärmlichste aller Todesarten. Und solche Leute sind aufgetreten. Überall, auch hier in Germanien, auch in der Schweiz und überall, wo es Römer gab. Das ist fantastisch, dieses Zeugnis. Man hat in Trier Grabsteine von Christen gefunden und man hat die Leute verhört, weil der Staat wurde ihnen nicht mehr Herr und ein Mann namens Plinius, es gab zwei, ein Vater und der Sohn, und der Sohn schreibt, ich habe sie persönlich gefragt, ob sie Christen seien. Die Geständigen habe ich unter Androhung der Todesstrafe ein zweites und drittes Mal gefragt, die hartnäckig dabei blieben, ließ ich zur Hinrichtung abführen. Die hätten nur sagen müssen, ach, vergiss es, ich bin Muslim oder Buddhist oder ich bin gar nichts oder Kaiserverehrer. Dann hätten die wieder gehen können. Sie blieben dabei. Leidenschaft. Da muss man innerlich sicher sein. Und wir können sicher sein, wenn wir Jesus in unserem Leben erfahren. Da müssen wir eine Entscheidung dafür treffen. Wollen wir das? Der Apostel Paulus schreibt, wir verkündigen den gekreuzigten Christus. Dieses Blamable, ein gekreuzigter als Gott, den von Gott versprochenen Retter. Und er schreibt auch, für die anderen darüber denken, für die Juden ist das eine Gotteslästerung und für die Griechen oder für die anderen wahrer Unsinn. Die waren auch damals in der Situation, wo die Leute nicht so, oh, wie schön, dass du kommst und so. Nein, haben Ablehnung erfahren. Aber er sagt, es gibt noch eine dritte Stellung, nämlich unsere. Alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, egal zu welcher Nation sie gehören, erfahren in dem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und erkennen in ihm Gottes Wort. Gottes Kraft erkennen. Gottes Kraft erleben. Das ist die Kraft, die unserer eigenen Natur entgegensteht. Die Kraft, die wir nicht haben, weil wir anders ticken. In dem ersten Haus, von dem ich euch erzähle, dass es durch andere eingerichtet wurde, das gehörte einer alten Dame, die ist immer dann zu Besuch gekommen, wenn das Gemüse im Garten reif war. Unser Gemüse und hat es geerntet und weggetragen. Weil sie sagte, es ist mein Garten, also es ist mein Gemüse. Als ich es wieder mal machte, hatte ich so einen Hals und ich sagte zu meiner Frau, wenn sie wiederkommt, drehe ich ihr den Hals um. Die soll mal sehen, wie das geht. Ne? Und das habe ich mir vorgenommen, weil ich richtig wütend war. Kraft Gottes. In meinem Inneren sagte mir eine Stimme, die Stimme meines Gewissens, so geht das nicht. Aber was habe ich sonst für eine Möglichkeit? Ich habe in der Bibel gelesen und habe eine andere Möglichkeit gefunden. Und wir haben sie umgesetzt. Die Frau hat sich wieder angemeldet, wieder mit dem Messer und der Tüte. Und wir haben sie eingeladen zu Kaffee und Kuchen. Und sagt, bitteschön, essen Sie erstmal Kaffee und Kuchen. Das hat sie nie und nimmer verdient. Verdient hätte sich diesen hier, aber ich wusste, das ist es nicht. Versteht ihr, was ich meine? Da ist die eigene Natur, die auf Rache sind, und da ist Gottes Kraft in uns, die sagt, stopp, ich zeige dir einen anderen Weg. Und dieser Weg, den Gott uns zeigt, ist ein Weg des Friedens. Und tatsächlich, diese Frau hat ein Stück Kuchen gegessen, hat den Kaffee getrunken und dann brach sie in Tränen aus und sagt, warum tun sie mir das? Ich bestehle sie doch. Ja, ich sage, das tun sie. Und ich habe ihr erzählt, warum ich ihr nicht den Hals umdrehe. Gott berührt unser Innerstes, wenn wir uns auf ihn einlassen. Viele Gebete der Bibel sind Nachtgebete. Und ich liebe es, in der Nacht zum Herrn zu reden, mit ihm zu beten, zu wissen, er ist da. Ich rede mit der höchsten Instanz. Ich rede mit dem Gott, der diese Welt, der dieses Universum geschaffen hat und auch mich, kleinen Menschen. Ich rede mit dem, der mich absolut liebt. Allein die Vorstellung an Gott ist so etwas Großartiges. Und solche Gebete finden wir auch in der Bibel. Da betet Jesaja, wir warten auf dich, Herr, auch auf dem Weg deiner Gerechte. Auch dann, wenn du Dinge tun musst, die uns nicht gefallen, wir warten auf dich. Von Herzen verlangt mich nach dir des Nachts. Ja, mit meinem Geist suche ich dich am Morgen. Wer einmal ein Stück der Größe Gottes erahnt, erlebt hat, wer merkt, dass dieser Gott nicht nur ein paar Buchstaben ist, sondern eine Person, die uns absolut liebt, die durch nichts abzubringen ist, uns zu lieben, der kann nicht anders als zurückzulieben. Vielleicht habt ihr gute Freunde, eine gute Freundin, Gott ist mehr als ein guter Freund, er ist mehr als eine gute Freundin, er ist absolut in seiner Liebe zu euch und ohne Unterbrechung. Und darum, geliebt zu werden, zu wissen, er war da, als ich auf diese Welt gekommen bin, er wird da sein, wenn ich aus dieser Welt gehe, ist eine Geborgenheit, die uns kein Mensch geben kann, die wir auch mit Geld nicht kaufen können. Geborgenheit. Das ist ein Bild aus dem Deutschen Museum in München. Da sitzt ein Mitarbeiter vom Deutschen Museum in dieser Kugel und die wird mit 100.000 Volt attackiert. Also Hochspannungsleitung. Wer da dazwischen kommt, ist auf der Stelle, ein Kohlestückchen ist kaputt. So hoher Strom. Wir haben hier 220 oder 240 Volt in der Steckdose und hier viel mehr. Was den schützt, ist diese Kugel. Man nennt ihn auch, sie auch Faradayscher Käfig. Die Energie des Hochstroms wird davon abgeleitet. Es erreicht ihn nichts. In Jesus seid ihr wie solch einer Kugel geschützt. Vor allem Bösen des Feindes. Vor allem, was euch trennen will. Von allem, was euch kaputt machen will. In ihm habt ihr den Ort eingenommen, der für euch absolut sicher ist. Noch nicht mal der Tod kann euch auslöschen, weil ihr in ihm seid. Paulus schreibt, in Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. In ihm haben wir alles. Nichts kann uns mehr kaputt machen. Und das ist etwas, was großartig ist. Das gibt meinem Leben Mut. Das ist meine Frau, die habe ich 2006 fotografiert auf der Golden Gate Bridge in San Francisco. Es war immer ihr Traum, einmal über diese herrliche Brücke zu gehen. Und entgegen meiner Gewohnheit habe ich sie laufen lassen und nicht gesagt, jetzt dreh dich rum, damit du ins Bild reinläufst, sondern ich habe sie von hinten fotografiert. Dieses Bild haben wir ausgewählt, als sie im Sterben lag. Sie sagt, wenn du eine Todesanzeige machst, dann soll sie nicht schwarz sein, sondern grün, die Farbe der Hoffnung. Sie soll Hoffnung ausstrahlen. Und als eine Schwester ihr eine Infusionsnadel setzte, fragte die Schwester von Mühe, haben Sie Angst vom Sterben? Mir ist fast das Herz in die Hose gerutscht, weil es war eine sehr offene Frage. Ich war in der Küche und hörte ins Wohnzimmer an und meine Frau sagte, nein, ich weiß, wohin ich gehe. Für mich ist der Tod wie eine Brücke, das von einem Ufer zum anderen, die von einem Ufer zum anderen reicht. Für mich ist der Tod ein Nachhausegehen in meine Heimat. Bah, das war balsam auf meine Seele. Ich habe mich ja innerlich schon daran versucht zu gewöhnen, sie loslassen zu müssen. Einen Menschen, den man liebt, loslassen zu müssen, gehört zum Schrecklichsten, was wir erleben können. Aber zu wissen, dass der andere Trost hat, Hoffnung, Zukunft hat, das ist enorm. Das gehört zu diesem Geschenk der Gottesbeziehung. Und darum, meine Leidenschaft ist durch den Tod meiner Frau nicht gesunken, sondern gestiegen, weil ich gesehen habe, dieser Gott hält. Der hält sogar in einer Situation, wo wir alles verlieren, nämlich das Leben. Das Leben, das wir haben, ist das Höchste, was wir überhaupt haben. In diesem Zeitraum meine Kinder mal Geschirrfallen lesen, auch gutes Geschirr, und darüber klagen, sag ich, vergiss es, es ist nur Porzellan. Oder eine meiner Töchter hat mit einem Auto einen Unfall gehabt. Ich sage, Blech lässt sich rechten oder ersetzen. Es ist alles Kikifax gegen den Tod eines Menschen, den man liebt. Aber einen Menschen getröstet zu wissen, einen Menschen in den Armen Gottes zu wissen, dass auch der Tod ihn nicht trennt, Das ist etwas Besonderes und das findet ihr nur bei Jesus. Wenn euch das alles noch zu abstrakt ist oder ihr es nicht nachvollziehen könnt, merkt es euch einfach. Passt auf bei Jesus Haus, was wir euch zu sagen haben, und hört auf die Leute, die Erfahrungen mit Jesus Christus machen, damit es auch eure Erfahrung wird. Es ist nur eine Frage eures Herzens, dass ihr dem Herrn erlaubt, ja, nimm das Steuer meines Lebens in die Hand. Sei du der Regisseur meines Lebens. Paulus schreibt, ich laufe auf das Ziel zu. Er hatte ein Ziel. Viele Menschen wissen gar nicht, wozu. Wozu lebe ich überhaupt? Wozu bin ich auf dieser Welt? Bin ich nur da für eine bestimmte Zahl von Jahren und dann ausgelöscht, fertig? Und so, er lauft auf ein Ziel zu, um es zu ergreifen. Leidenschaft, alles, so wie heißt du nochmal?
Daniel.
Bitte?
Daniel.
So wie Daniel läuft und dafür Dinge zurückstellt, Essen oder andere Dinge, so läuft Paulus und so laufen ganz viele, die begriffen haben, für mich gibt es ein großartiges Ziel, das ist über den Tod hinaus. Ich bleibe dabei, um es ergreifen zu können. Warum? Weil ich ergriffen bin. Ergriffenheit hat ja einen doppelten Sinn. Ergriffenheit ist etwas, wenn einem es kalt und warm über den Rücken läuft und man merkt, es ist etwas ganz Besonderes. Das ist Ergriffenheit. Oder ergriffen zu sein, also in Besitz, in Beschlag genommen zu sein von jemandem. Von einem Auto, von einem Star, von der Musik ergriffen zu sein, ist was Schönes. Aber von Christus ergriffen zu sein, heißt von einer Person ergriffen zu sein, die Gott ist, die niemals stirbt und die immer zu dir hält und an deiner Seite ist. Okay, das habe ich versucht, euch klar zu machen. Jetzt liegt an euch, was ihr damit macht.